SWR 2 Leben.
Ich bin Aaron Alteras, bin 10 Jahre alt, gehe in die jüdische Oberschule Berlin. Ich spiele die Hauptrolle im Film Nicht alle waren Mörder.
Und ich bin Michael Degen, ich habe das Buch geschrieben zu diesem Film.
Nicht alle waren Mörder. So hat Michael Degen die Erinnerungen an seine Kindheit genannt. In diesem Buch erzählt der Schauspieler aus zwei entscheidenden Jahren seines Lebens, aus der Zeit des Dritten Reiches, die er nur überlebt hat, weil er sich versteckt hielt. 2 Jahre lang flüchtet der jüdische Junge mit seiner Mutter vor den Nationalsozialisten. 2 Jahre lang sind Anna und Michael Degen in Berlin unterwegs, von einem Versteck zum nächsten. Und leben in der ständigen Angst, entdeckt und umgebracht zu werden, so wie Michaels Vater, der die Misshandlungen im Konzentrationslager nicht überlebt hat.
Überleben war alles. Das war der einzige Gedanke, den wir hatten. Alles, was wir taten, alles, was wir versuchten, hatte nur ein Ziel: Überleben. Mit allen Mitteln überleben.
Nicht alle waren Mörder. Auch während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft gibt es Menschen, die Michael und seiner Mutter helfen. Sie verstecken die beiden, sie besorgen Essen und Kleidung. Die Motive dieser Helfer sind nicht immer ehrbar. Sie lassen sich für ihre Hilfe bezahlen oder wollen ihr schlechtes Gewissen beruhigen. Doch sie riskieren etwas in Zeiten einer Diktatur und sie handeln, statt wegzusehen. Daran will Michael Degen mit seiner Geschichte erinnern.
Lona hat das Geschäft meines Mannes übernommen. War ihm ja seit 38 nicht mehr erlaubt.
Textilwaren, Wolle und Trikotagen.
Seitdem teilt sie tapfer jeden Monat alle ihre Einnahmen mit uns.
Das ist doch selbstverständlich.
Nee, ist es nicht, Lona. Du riskierst dein Leben.
Grüß euch jetzt bitte auf, ja.
Diese stillen Helfer zeigen, das will auch Regisseur Jo Bayer. Er hat Michael Degens Geschichte für das Fernsehen verfilmt. Die Hauptrolle hat Jo Bayer mit einem jüdischen Jungen aus Berlin besetzt, Aaron Alteras.
Meine Mutter steht auf der Straße.
Deine Mutter? Meine Unserin.
Als Michael Degen untertauchen muss, ist er 11 Jahre alt. Ein Jahr jünger ist Aaron Alteras, als er in der Rolle des Michael vor der Kamera steht und sich fragen muss, wie ein jüdischer Junge 1943 gelebt hat. In Berlin hat Aaron Michael Degen getroffen und ihn selbst dazu befragt.
Ist man denn dann irgendwann noch zur Schule gegangen? Nee, oder?
Naja, also die wurden ja dann geschlossen.
Alle?
Alle jüdischen Schulen.
Und konnte man auch auf normale, durfte man als Jude gar nicht?
Auf keinen Fall.
Musste man da auch seinen Stern tragen? Auch wenn man in der jüdischen Schule war?
Naja, nachher ja, schon. Selbstverständlich.
Und dann hatten alle in der jüdischen Schule einfach
einen
Stern?
Ja, auch die Lehrer. Und ein Lehrer war da, der kam dann zum letzten Mal in die Schule und sagte, ich muss das tragen. Und ich muss jetzt auch mit dem Unterricht aufhören. Der kündigte uns an, dass die Schule geschlossen wird. Und er hat sich dann 3 Tage später das Leben genommen. Einen, an dem wir sehr, sehr hingen.
Und wie hat man sich dann gebildet?
Wir hatten einen Mann, der mit meinem Vater befreundet war. Er war Lehrer, aber durfte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Und wir hatten so viel Vertrauen zu ihm, dass er, wo wir auch waren, uns manchmal aufgesucht hat. Das war sehr gefährlich. Und mir Unterricht gab.
Ein jüdischer Junge im Jahr 1943 in Berlin. Unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ist er ein Bürger zweiter Klasse geworden. Seit dem Jahr 1941 müssen alle Juden einen gelben Stern auf ihre Kleidung nähen und deutlich sichtbar tragen. Die jüdische Bevölkerung wird gebrandmarkt.
Denkt man da sehr, sehr viel drüber nach, nee, als könnten
wir. Nee, und wenn wir nicht wollten, haben wir einfach was vorgehalten. Also, wenn wir zum Beispiel ins Kino gehen wollten oder so, das hat man schon geschafft. Da haben wir uns den Stern abgenommen und wir haben also die Sterne immer nur so gehabt, so mit Stecknadeln, brauchten den Stern bloß so abzuziehen, dann war der weg, haben wir ihn in die Tasche gesteckt und danach haben wir ihn wieder angesteckt. Also das ging schon.
Zur Schule darf Michael nicht mehr gehen. Stattdessen sind er und seine Klassenkameraden zum Arbeitsdienst verpflichtet. Sie pflegen die jüdischen Friedhöfe oder helfen im jüdischen Krankenhaus. Dort müssen sie Leichen in den Keller bringen.
Als die Schulen geschlossen wurden, konnten wir uns natürlich noch sehen, weil wir auch gemeinsam auf die jüdischen Friedhofe beordert wurden, um dort die Gräber zu pflegen. oder im jüdischen Krankenhaus dann beschäftigt waren, in der iranischen Straße. Und so ging das dann immer weiter. Dann waren wir natürlich noch zusammen in der iranischen Straße, also im Krankenhaus. Da haben sie uns dann immer die Leichen runtertragen lassen, das hast du wahrscheinlich gelesen auch. Und da haben wir dann diese Bahren, auf denen die Leichen lagen, auf Rädern, die mussten wir in die großen Fahrstühle schieben und dann kamen wir nach unten und dann mussten wir durch ganz lange Gänge in die Totenhalle fahren, also in die Leichenhalle fahren. Dann haben die sich einen Scherz erlaubt, weil ja die Gestapo ja auch schon da drin war, nicht? In der iranischen Straße, die haben das alles kontrolliert. Da haben die sich einen Spaß erlaubt und haben einfach das Licht ausgedreht. Und wir waren im Stockdunkeln und die Heizröhre, werde ich nie vergessen, die Heizröhren an der Decke im Keller, die dröhnten furchtbar, die machten ein ganz merkwürdiges, gemeines Geräusch. Und dazu, also sah man immer, ich sah immer die weißen Füße von den Leichen vor mir. Die hatte ich so immer so ganz dicht. Das war das Einzige, was ich sehen konnte.
Im Februar 1943 holt das Nazi-Regime zum letzten großen Schlag gegen die jüdische Bevölkerung aus. Alle Juden, die bis dahin noch nicht deportiert worden sind, sollen verhaftet werden. Viele direkt an ihrem Arbeitsplatz.
In der Leichenhalle, das war ein Mann, der sagte plötzlich, sag mal, heute wird hier zugemacht. Die lassen keinen mehr raus. Also wenn ihr wenigstens zu euren Leuten dort zurück wollt, dann gibt es einen Weg. Da, wo die Leichenwagen rausfahren, da gibt es ein hohes schmiedeeisernes Tor. Könnt ihr darüber klettern? Das ist die einzige Möglichkeit. Und wir haben dem vertraut. Und dann hat er uns die Sterne abgerissen und hat uns da hochgehieft und sagt, rüber über das Ding und weg. Ja, und das haben wir dann gemacht. Und da bin ich mit meinem Kumpel, bin ich dann über dieses Gitter. Und da haben uns auch einige Leute zugeguckt, aber die dachten, wir machen Quatsch. Und dann sind wir da auf der anderen Seite wieder runter. Dann haben wir uns verabschiedet. Da habe ich ihn nie wieder gesehen.
Ja.
Der ist vergast worden. Man soll nicht sagen, dass die Bevölkerung es nicht gewusst hat.
Das kann man nicht sagen. Fast alle wussten, worum es
geht.
Und viele haben auch mitgemacht.
Sicher haben sie es gewusst, aber sie haben teilweise nicht gewusst, was da wirklich, welches Ausmaß der Vernichtung im Osten vor sich gegangen ist, wie das organisiert wird. Das haben sie vielleicht nicht in ihrem ganzen Ausmaß gewusst.
Aber die wussten das vernichtet.
Dass sie enteignet werden, die Juden, dass ihnen alles weggenommen wird, dass sie nach dem Osten transportiert werden, dass sie in Lager kamen, das wussten sie alle.
Die Mutter von Michael, Anna Degen, weiß im Frühjahr 1943 zumindest eines. Die Gestapo, die gefürchtete geheime Staatspolizei, hat ihren Mann abgeholt und ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Anna Degen ist mutig und erreicht, dass ihr Mann wieder freikommt. Doch er stirbt an den Folgen der Haft.
Mama, zieh dich an, wir müssen weg!
Morgens aufzustehen und zu hören, dass man vergast wird, ja, das, also vorstellen, ich glaube, das kann man sich nicht richtig vorstellen. Man will sagen, ja, okay, ich kann es mir vorstellen und es ist schrecklich, aber so wie es bestimmt gewesen ist, schafft man nicht. Selbst wenn man es gedreht sieht, ist es schon schrecklich.
Das stimmt.
Weil so wie man es da gesehen hat, alles voll mit Hunden und den Wagen, die auch alte Frauen einfach sozusagen wirklich wortwörtlich auf die Wägen schmeißen.
Mhm. Und wir wurden ja in Deutschland noch, also in Anführungsstrichen, gut behandelt. Das, was in Polen los war und was in Russland, in der Ukraine los war. Das kann man sich wirklich, das kann selbst ich mir nicht mehr vorstellen.
Anna Degen zittert vor Angst. Erst als Michael ihr eine Ohrfeige gibt, kann sie ihre Angst überwinden und handelt. Sie reißt die Sterne von den Mänteln und geht mit Michael hinaus. Durchs Treppenhaus, über den Hof, hinaus auf die Straße. Niemand hält sie auf. Anna und Michael können entkommen. Doch wo sollen sie bleiben? Von jetzt an leben sie im Untergrund. In der Illegalität.
Ich habe immer gemerkt, wenn meine Mutter nicht mehr konnte. Ich habe das irgendwie gemerkt. Ich habe es an einem Blick gespürt oder an irgendetwas, an einer Art von Reaktion. Aber geholfen haben wir uns eigentlich immer. Aber dieses ins Gesicht schlagen, das hätte ich nie gewagt. Wenn mir der Kochmann, dieser Lehrer nicht gesagt hat, wenn Mutter mal ausflippt, dann musst du das tun. Du bekommst sie am schnellsten wieder auf den Boden runter, wenn du ihr eine klebst. Das hat eine ungeheure Wirkung, besonders von ihrem Kind. Also du musst das machen. Das ist lebenswichtig jetzt. Und ich machte das auch. Ich klebte die Hände.
Das war auch
und Mutter sagte auch so, was du schlägst deine Mutter.
Genau.
Das war sofort.
Das weiß ich sogar noch, als wir das gedreht haben.
Und sofort war sie da. Und als wir den Fahrstuhl runter und ich nervös wurde, weil der Fahrstuhl nicht kam. Und ich sagte, das ist ein Antisemit. Und sie sagte, und die grinste fast. Und als wir dann einstiegen und sagten, das ist doch kein Antisemit, siehst du doch, er fährt runter. Also da hatte sie sich völlig in der Gewalt.
Humor.
Ja.
Hat sie auch ganz oft gehabt.
Da war sie da. Da war sie plötzlich wieder stärker als ich. Hat den SS-Mann noch angesprochen. Hat gesagt, was machen Sie denn hier? Voller Frechheit. Und der sagte, bloß gehen Sie weiter. Ich habe meiner Mutter so restlos vertraut, weil sie eine so starke Person im Grunde war. Eine so freche Person.
Von 1943 bis zum Kriegsende leben Michael und seine Mutter im Untergrund. Unter falschem Namen. Aus Anna und Michael Degen werden Rosa und Max Gemberg. Mutter und Sohn sind jetzt angewiesen auf Menschen, die ihnen helfen. Auf Lona, eine Freundin der Familie, können sie sich verlassen. Immer wieder besorgt Lona Verstecke oder vermittelt Kontakte zu Helfern, wie der gebürtigen Russin Ludmila Dmitriev, der Familie Teuber oder Karl Hotze, einem Kommunisten. Doch immer wieder müssen Michael und seine Mutter für die Hilfe bezahlen. Wie organisiert man Geld, wenn man versteckt lebt und keines verdienen kann?
Ja, Mutter hatte eine ziemliche Rücklage, aber das meiste hatte natürlich Lona, die er immer von dem Geschäft, das sie ja weiterführte, die Hälfte immer abgab. Das ist eine Person, die nun wirklich makellos war. Ob sie das meinem Vater zuliebe getan hat noch, was sie auch gesagt
hat. Ja,
sie hat ihn
ja
wohl
gesagt,
sehr geliebt.
Ich glaube, sie hat ihn heimlich verehrt, aber es nicht öffentlich gemacht.
Nein,
sie hat ihn nur, weil so wie sie ihn schildert, scheint es ein großer Persönlichkeit sozusagen zu sein.
Ja. Wenn er erzählt hat, wenn er stundenlang Geschichten erzählt hat, die Leute lagen auf dem Boden vor Lachen. Wir haben jeden Samstag, also Schabbat, haben wir Besuch, da war der Laden voll. Wir konnten uns gar nicht in der Wohnung bewegen, die saßen alle auf irgendwas oder am Boden und hörten meinem Vater zu. Also der Mann war ein Phänomen. Und das bedauere ich bis heute noch, dass ich den nicht länger gehabt habe.
Anna und Michael Degen erfahren, einige ihrer Retter handeln aus Überzeugung. Wie Karl Hotze, der als Kommunist selbst verfolgt wird und sie trotzdem bei sich aufnimmt. Doch mancher der stillen Helfer entspricht so gar nicht dem Bild, das wir uns gerne von ihm machen. Oma Teuber, die eine Art Privatbordell betreibt und den Degens zwei Sofas vermietet, ist weder selbstlos noch edel.
Die Lona hat das mal sehr schön gesagt, du ausruhen kannst es dir nicht. Sei froh, dass du das hier leben kannst. Mehr ist nicht drin. Und wenn du sie nach ihrer politischen Meinung fragst, halt ja den Mund. Die haben keine. So war es doch. Wir mussten froh sein, dass sie überhaupt für Geld.
Die haben für Geld das gemacht. Ne? Die brauchten das.
Aber dass sie uns unterbrachten. Auf der anderen Seite waren sie wirklich sehr, sehr, sehr nett.
Ja, genau. So wie ich das mitgekriegt habe, die Mutter fand es immer ganz extrem schlimm, weil ein kleiner Junge darf sowas nicht sehen und sowas geht nicht, da kann man nicht lange wohnen. Aber auf der anderen Seite fand der Junge es gar nicht mal so schlimm. Der hat es fast genossen, immer Schokolade zu kriegen und nett behandelt zu werden. Und ich glaube, der mochte die Teubers eigentlich recht gut leiden.
Ja.
Bei Ludmila, einer gebürtigen Russin, fühlt sich Anna Degen wohler.
Ja, aber man merkt auch, dass Michael manchmal sich genervt gefühlt hat von ihr. Und dass er oft weg von ihr wollte. Das hat man gemerkt, dass er oft eine Abneigung gegen sie hatte. Aber
Natürlich. Verständlich,
wenn sich sozusagen eine ältere Dame an einen Jungen sozusagen fast heranmacht.
Sie hat ja einen Juden geheiratet, von dem sie sich nachher getrennt hat. Und im Grunde genommen war sie eine sehr einsame Frau und suchte irgendwie Zärtlichkeit, Liebe. Und das ging ein bisschen zu weit. Und mir ging es furchtbar auf den Keks. Aber was sollte man machen? Denn sie darf uns nicht rausschmeißen. Darum habe ich auch nie meiner Mutter etwas erzählt. Nie, auch nach dem Krieg, nichts. Und das Komische war, dass Mutter und Dmitrieva auch nach dem Krieg weiterhin befreundet blieben. Hätte meine Mutter das gewusst, ich glaube, es hätte eine Katastrophe gegeben.
Halbwegs sicher sind die Degens nur in ihrem Versteck. Auf der Straße lauern Gefahren. Kontrollen der geheimen Staatspolizei zum Beispiel, und die sogenannten Greifer, jüdische Spitzel, die für die Gestapo arbeiten, in der Hoffnung, sich dadurch selbst zu retten.
Normalerweise wurden die ja dann nicht vergast, aber oft ist es doch passiert, dass sie sich dann die Gestapo, die auch noch verratet haben, die dann trotzdem vergast haben.
Ja, das sowieso, aber das wussten sie ja nicht. Man hat ihnen gesagt, du, wenn du uns die bringst, bleibst du immun gegen den Transport. Das hat man natürlich nicht eingehalten, nicht? Aber das wussten die ja nicht. Und darum haben sie es, um ihr Leben auch zu retten, haben sie es getan. Es gab hier eine ganz berühmte Frau, die den Krieg überlebt hat und die hat es nun wirklich überlebt. Eine bildschöne Frau übrigens, Stella Kübler mit Namen, die hat meine Mutter persönlich gekannt. Ich habe das nicht ins Buch geschrieben, aus ganz bestimmten Gründen nicht, weil sie noch lebte und ich wollte sie schonen. Aber es war eine ganz unheimliche Szene. Wir waren auf der Lietzenburger Straße und wir gehen, Mutter hatte mich an der Hand und wir gehen und plötzlich stand diese Frau vor uns. Und Mutter wusste ganz genau, was diese Frau getan hat oder noch tut. Und die sahen sich beide an, die Frauen. Und die Stella Kübler sagt dann nach einer ganzen, also ich habe das Gefühl gehabt, es war eine Stunde, die sie sich angesehen haben. Es waren natürlich nur Minuten, aber es war, sie hätten die Luft schneiden können. Und dann sagte die Kübler bloß zur Mutter, verschwinde, ich habe dich nicht gesehen, verschwinde. Denn ich nie werde diesen Ton vergesse ich nicht.
Von all den Menschen, die ihm geholfen haben, liegt einer Michael Degen ganz besonders am Herzen. Martchen, die Schwägerin des Kommunisten Karl Hotze.
Also Martchen, das ist ein ganz besonderer Fall. Martchen habe ich sehr geliebt. Ich hing das, furchtbar an ihr.
Das hat man, so wie das Drehbuch auch geschrieben war, ja, sofort gesehen.
Und wir kamen durch, wir haben den Krieg überstanden.
Und dann
wir wollten uns auch nie mehr trennen. Ende. Ja. Und dann wird die plötzlich, kriegt die Gelbsucht, denken wir. Und das war also Leberkrebs im letzten Stadium. Das war furchtbar für mich.
Auch der Lokführer Erwin Redlich nimmt Anna und Michael Degen für eine Weile bei sich auf. Er ist der Vater von Michaels Freund Rolf. Und wie sich später zeigt, ist Erwin Redlich tief in Schuldgefühle verstrickt. Er hat Züge in die Vernichtungslager nach Polen gefahren. Er hat gesehen, was dort passiert.
Auch diese Szenen mit Rolf, die Freundschaft mit Rolf, das war einfach ein Riesenerlebnis für mich. Wir haben ungeheuer aneinander gehangen.
Und als er gestorben ist und als ich gesehen habe, wie das gedreht wurde, bin ich fast auch durchgedreht.
Also, das war furchtbar.
Beim Herrn Redlich merkt man ja dann, dann kommt ihm alles hoch. Er hat es jahrelang verdrängt, was er gemacht hat.
Ja, das stimmt. Wissen Sie, das war ein Mann, der seine Arbeit tat. Das sind so die typischen Reden dieser Leute. Ich habe doch bloß meine Arbeit gemacht. Ich habe doch die Leute bloß da transportiert. Wusste doch gar nicht. Das habe ich doch erst viel später erfahren. Das war aber bei dem wirklich so. Als der aber erfahren hat, was man mit diesen Leuten gemacht hat, da hat er versucht zu helfen.
Also als er gesehen hat, was mit seinem Sohn ist, hat es ja Klick gemacht.
Ja, ja.
Da ist er ja durchgedreht und hat alles bereut, was er je gemacht hat. Und
ja,
er hat ja ganze Zeit versucht, Michael und seiner Mutter zu helfen.
Und dann das Einzige, was er getan hat, das einzig Richtige, was er tun konnte, war, ich kann nicht mehr. Und ist dann pensioniert worden, so quasi. Ne? Ich habe einen Freund von mir, der 15 Jahre alt war, als er nach Auschwitz kam. Der wurde da auf der Rampe gefragt, da kam ein elegant aussehender SS-Mann auf ihn zu und schaute ihn an, siezte ihn und sagte zu ihm, woher kommen Sie? Und er sagte, ja, aus Essen. Aus Essen. Ja, da war da vor 8 Tagen so ein fürchterlicher Bombenangriff. Ja, haben Sie das mitbekommen? Worauf er sagte, wir waren damals schon in den Waggons, wir konnten also nur durch die Schlitze den roten Himmel sehen. Worauf er sagte, danach habe ich Sie nicht gefragt. Aber tot haben sie nicht gesehen. Nein, das konnten wir nicht sehen. Ja. Das waren ja Tausende von Toten. Ist das nicht schrecklich? Und der sagte, ja, ja, natürlich. Ja. Gehen Sie da lang. Der wollte nur wissen, ob er gut Deutsch sprach. Der hat sich mit ihm nur unterhalten, weil er wissen wollte, hat er einen Akzent? Ist er wirklich Deutscher? Der kam dann auf die Schreibstube. Und wissen Sie, wer das war? Mengele.
Wer?
Weißt du, wer Mengele ist? Der Arzt von Auschwitz, das war einer der größten Massenmörder überhaupt. der die fürchterlichsten Experimente, ich will dir das gar nicht erzählen, angestellt hat. Das glaubt man ja gar nicht. Der war in der SS und der hat auf der Rampe ausgesucht, wer gleich in die Gaskammer und wer kommt zur Arbeit. Und den Jungen konnte er gebrauchen auf der Schreibstube, weil er so gut Deutsch sprach und wahrscheinlich dann auch sehr gut schreiben konnte. Und der hat es überlebt.
Ich dachte immer, ja, wir sind eigentlich als Familie recht gut weggekommen, weil ich immer von meiner Tante und von meiner Oma wusste, die sind aus dem KZ befreit worden und konnten fliehen und sich verstecken. Aber die Hälfte der Familie ist umgebracht worden. Von meinem Opa, die Familie, die hat Glück gehabt. Das waren Partisanen in Kroatien, die sich gewehrt haben und haben die meisten überlebt. Aber von meiner Oma und von meiner Tante, die Seite, hat fast niemand überlebt.
1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Doch viele Juden, die im Versteck überlebt haben, können nur kurz aufatmen. Die einmarschierenden Soldaten der alliierten Truppen sind skeptisch gegenüber jedem, der sagt, dass er die Verfolgung überlebt hat. Auch Michael und Anna Degen müssen beweisen, dass sie tatsächlich Juden sind.
Für mich die schlimmste Szene, wo ich fast angefangen habe zu weinen am Anfang, als die Russen kamen und der Offizier uns da alleine anbellte.
Du bist Jude, ja? Das ist eine Lüge. Deine Mutter hat dich zum Lügen erzogen. Du weißt genau, dass Hitler alle Juden ermordet hat.
Und die waren schon alle Menschen, ja, weil die Mutter natürlich eine Spionin vermutet hat.
Die haben Hass auf die Deutschen gehabt. Ja, natürlich. Verständlich.
Ja, und Mutter sprach Deutsch, sprach Russisch, hatte keinen Pass.
Aber dann kam der Beweis.
Ja.
Und wir haben das ja echt gedreht. Also ich habe den Kaddisch echt gesagt.
Ja, und wir hatten Glück, dass dieser Offizier ein Jude war. Aber als ich das erste hebräische Wort sagte, merkte ich schon im Grunde, dass das hat den richtig wie einen Faustschlag getroffen. Na, das erste war das Totengebet.
Ja, Kaddisch.
Nicht, das Kaddisch. Die ersten Sätze, Iskadal, Viskadal, Shemeraba. Und da, ich spürte richtig, wie der stiller wurde und dann ließ er mich aber ganz aussprechen. Und als ich ihm dann auch noch das Schma Israel sagte, da ist er ausgeflippt.
Ein jüdisches Gebet hat Michael Degen damals die Rettung gebracht.
Meine Mutter sagte wirklich jetzt, wir sind neu geboren. Das wollen wir vergessen. Und hat einmal sogar witzigerweise gesagt, ich bin jetzt genauso alt wie du. Bin am selben Tag geboren. Das war sehr witzig.
Ich finde, jeder muss mal solche Filme wie Schindlers List oder so mal gesehen haben. Es ist sehr wichtig. Weil man kann durch Erzählen zwar auch viel erfahren, aber wenn man dann sieht, wie sowas mal aussieht, das ist richtig schrecklich. Wenn Leute das sehen und vielleicht mal drüber nachdenken und sich nicht nur angucken, um Spaß dran zu haben, drüber nachdenken, hat der Film auch viel bewirkt.
Ja.
Hoffentlich.